Grüezi. Auch von meiner Seite. Oder hätte ich jetzt sagen müssen, Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Okay. Ich habe auch schon Kinder auf der Straße mit Grüezi gegrüßt. Und habe zum Dave gesagt, war das richtig, Dave ohne muss? Und dann hat er gesagt, ja, das macht man eigentlich nur bei Erwachsenen. Aber wir lernen. Und ich freue mich ganz besonders heute, meine zweite Predigt hier halten zu dürfen. Und eigentlich ja meine erste, bei der ich selber das Thema wählen durfte. Bei der ersten war es ja vorgegeben. Was macht man als neuer Prediger in der Gemeinde als erste Predigt? Meine Güte. Am 23. April habe ich die Rückmeldung von der Ältestenschaft hier bekommen, dass sie mich gerne oder uns als Familie gerne haben wollen. Ich glaube, seitdem bewege ich den Gedanke, was werde ich als erstes predigen. Also ich habe mich jetzt wirklich gut vorbereitet, denke ich. Und möchte heute mit euch ein Thema teilen, das mir vor allem in den letzten Jahren, in meiner Diaspora-Zeit im Nordosten Deutschlands, wo ja 40 Jahre Kommunismus war, was mir da sehr wichtig geworden ist, das Thema Vergebung. Und zwar das Thema Vergebung zwischen Menschen, weil ich eine sehr intensive, traurige und harte Zeit auch hinter mir habe, die sich dann aber in was Gutes verwandelt hat. Und ich glaube, dass mit dem Thema Vergebung jeder was anfangen kann. Und es uns immer wieder begegnet, dass wir herausgefordert sind, so den alten Mensch sterben zu lassen und auf andere zuzugehen, Vergebung zu bitten, aber sich auch selbst zu entschuldigen. Also heute meine Predigt, die Kraft der Vergebung, Vergebung, Vergeben zur eigenen Freiheit, dass wir selber wieder frei werden. Beginnen möchte ich aber mit einem Zeitungsbericht von einem Bergsteigerunfall aus den Tiroler Alpen. 2012 hat er sich zugetragen und vielleicht habt ihr von diesem Bericht gehört. Im Sommer 2012 machte sich der 70-jährige Manfred Walter auf eine Solo-Tour in die Tiroler Alpen. Und als er ein Schneefeld überquerte, ist er in eine 15 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt. Dort ist er auf einem Vorsprung liegen geblieben und war insgesamt, das ist also Originalbild, diese Originalspalte, und wie durch ein Wunder wurde er nach 6 Tagen in dieser Gletscherspalte gerettet. Die Temperaturen waren im August ein bisschen höher, deswegen gab es immer wieder Schmelzwasser über den Tag. Da konnte er ein bisschen was trinken. Er hatte sich einen Hüftbruch zugezogen und hatte, als man ihn schließlich rausgeholt hat, leichte Erfrierungen an den Händen und Füßen. In der Zeitung steht, er habe viel gebetet, nie mit Gott gehadert und die Hoffnung nie aufgegeben. Ich habe in einem anderen Bericht gelesen, ein Interview mit, wie heißt der Bergsteiger hier? Der Reinhold Messner, dass man bisher nur jemanden gefunden hat, der 3 Tage überlebt hat. Also er hat doppelt so lange überlebt, wie den man davor gefunden hatte. Und er hat gesagt, seine Hoffnung, gefunden zu werden, die hat ihn immer wieder angetrieben. Und seine Gedanken an heißen Tee und ein warmes Bad haben ihn beruhigt. Und man weiß aus der Gehirnforschung, dass man tatsächlich durch eine bildhafte Vorstellung den Körper beeinflussen kann. Also dass es tatsächlich möglich ist, über Vorstellung zum Beispiel die Körpertemperatur anzuheben oder auch ein Sättigungsgefühl von Leuten, die lange hungern mussten und die sich über schönes Essen Gedanken gemacht hat, weiß man, dass auch das nachweislich zu einem gewissen Sättigungsgefühl führt. Vielleicht auch ein guter Diät-Tipp. Aber gerade diesen bildhaften Vorstellungen ist es wahrscheinlich auch mit zu verdanken, dass er diese 146 Stunden bei circa 0 Grad überlebt hat. Und wie gesagt, man hat das herausgefunden, dass es tatsächlich den Körper beeinflusst, also in richtig wissenschaftlichen Experimenten. Und dieser Manfred Walter hat eben immer wieder an seinen heißen Tee und an sein warmes Bad gedacht, wenn er zu Hause nach Hause kommen würde, wenn er gerettet würde, und hat wahrscheinlich dadurch es erreicht, dass seine Körpertemperatur sich immer wieder etwas angehoben hat. Was ich mit dieser Geschichte deutlich machen möchte, ist Folgendes. Unsere Gedanken haben Kraft. Unsere Gedanken haben so viel Kraft, dass sie ganz konkret etwas in unserem Körper verändern. Und im Fall des Bergsteigers hat es ihm wahrscheinlich geholfen zu überlegen. Und so wie es im Positiven unsere Gedanken Kraft haben, so haben sie leider auch im Negativen Kraft. Das heißt, auch dort, wo wir uns negativ immer wieder auf Dinge einlassen und Dinge bewegen und immer wieder bildhaft vorstellen, negativ, so hat auch das Auswirkungen auf unseren Körper. Wie gesagt, ich möchte ja über das Thema Vergebung sprechen. Sollte uns Vergebung nicht gelingen, dann ist oftmals die Konsequenz eine Bitterkeit, eine Resignation und auch ein Hass, der aufkommen kann. Und wenn wir hören, was im Positiven Gedanken auswirken und bewirken können, dann kann man sich vorstellen, was im Negativen passieren kann. Und ich denke, sicherlich kennen wir oder haben schon mal von Menschen gehört, die an der eigenen Bitterkeit krank geworden sind. Oder man liest manchmal, dass Menschen von ihrem Hass innerlich zerfressen wurden. Und es ist nicht nur ein Wort oder ein Bild, das man beschreibt, sondern es ist tatsächlich so, dass man krank werden kann von diesen Gedanken. Meine eigene Geschichte der Bitterkeit und der Vergebung beginnt im Sommer 2005, als wir als Familie von unserer Gemeinde mit einer befreundeten Familie als Missionare nach Rostock ausgesandt wurden, um dort eine Gemeinde zu gründen. Jetzt wäre natürlich so ein erster Gottesdienst oder eine erste Predigt auch was Tolles, um von unserer Arbeit dort zu erzählen. Das würde jetzt aber die Zeit sprengen. Von daher muss ich das ein bisschen zurückstellen, was wir dort gemacht haben. Wir haben sehr viel missionarisch gearbeitet. Aber der Punkt, um den es mir geht, war, dass 3 Jahre, nachdem wir dort angekommen sind und wir gerade angefangen haben, dieses sehr aufwendige Schüleressen für Kinder aus sozial schwachen Familien zu beginnen, Räume angemietet, Küche eingerichtet, Köchin angestellt, pädagogische Mitarbeiter angestellt. Gerade als das alles stand, kam ein Kollege auf mich zu und hat mich mit einer Sache konfrontiert, die ihn seit 3 Jahren beschäftigt hat. 3 Jahre hatte er Punkte, wo er mit mir als Gernot Rettich nicht klar kam, in sich getragen und hatte sie mir nicht gesagt. Und nach 3 Jahren plötzlich bringt er sie und sagt sie. Der Auslöser war was ganz Einfaches und war letztendlich nur das Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Der Auslöser war der, nach 3 Jahren habe ich gesagt, möchte mir gerne 50% Anstellung suchen und nur noch 50% durch einen Freundeskreis finanziell getragen sein. Und er hat gesagt, nein, gerne, du musst 100% für den Verein arbeiten, such dir 100% einen Freundeskreis. Das war der Auslöser, aber nicht wirklich das, was der Gesamtkonflikt war. Und da möchte ich euch heute die erste Erkenntnis aus dieser Zeit mitgeben. Wenn es ein Problem gibt, dann warte nicht, sondern gehe aktiv auf den anderen zu, mit dem du das Problem hast. Mein Kollege hat mir Sachen, die ich vor 2 Jahren gesagt hatte, 1 zu 1 zitiert. Ich konnte mich nicht mal mehr an die Situation erinnern. Wenn du ein Problem mit einem anderen Menschen hast, warte bitte nicht, sondern geh aktiv auf diesen Menschen zu. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Auslöser, um so einen Konflikt überhaupt zu starten. Da möchte ich euch ein paar aufzählen. Ein Auslöser könnte zum Beispiel sein, uneingelöste Versprechen. Ja, ich komme nachher nochmal auf dich zurück. Oder ich rufe dich nächste Woche mal an. Oder oh, ich gucke mal das nach und dann melde ich mich bei dir. Also all das, was wir vielleicht so schnell im zwischenmenschlichen Gespräch sagen, was für uns keine Priorität hat, kann beim anderen ganz wichtig sein. Und wir kommen nicht darauf zurück, wir vergessen, den anderen nochmal zu informieren und schwuppdiwupp haben wir einen Konflikt und wissen es meistens gar nicht. Die andere Seite von uneingelösten Versprechen der Medaille sind nicht erfüllte Erwartungen. Das heißt, dann ist dann nicht etwas, was ich vielleicht versprochen habe, aber was andere für Erwartungen an mich haben, von denen ich manchmal gar nicht weiß, dass sie die haben. Mein Kollege hatte sehr viele Erwartungen an mich als der Verantwortliche dieser Arbeit, als Familienvater, als Ehemann. Und auch da kamen sehr viele Vorwürfe dessen, ja, aber das machst du nicht so und da lebst du nicht als Vorbild und das machst du anders, wo ich immer nur gesagt habe, du, das habe ich nie gesagt, dass ich das so machen würde. Aber er hatte die Erwartung. Manchmal haben wir Erwartungen an Menschen, die wissen das gar nicht und dann werden wir enttäuscht und der andere kann im Grunde genommen gar nichts dafür. Manchmal sind es auch Fehlverhalten, ja, also Aggressivität und böser Ausspruch. Vergessen, jemanden die Hand zu geben. Ja, ich versuche immer hier im Gottesdienst vorab, also wer vor 10 Uhr da ist, hat gute Möglichkeit, dass ich ihm die Hand gebe, ihn begrüße. Aber vielleicht habe ich auch mal einen übersehen, ja, bitte nimmt es nicht persönlich, das war keine Absicht, das passiert manchmal. Und manchmal gibt es Konflikte durch ganz blöde Dinge wie Missverständnis. Und da möchte ich euch ein Missverständnis erzählen, das ich mit meinem Kollegen hatte, das uns enorm geprägt hat und enorm zur Eskalation beigetragen hat. Und zwar war bei uns in der Familie, war das früher so, wenn ich etwas ganz vorsichtig sagen wollte, einen Wunsch ausdrücken oder etwas, das der andere vielleicht macht, dann habe ich immer gesagt, du, ich wünsche mir Folgendes und habe dann gesagt, ich wünsche mir. Und für mich war die Formulierung, ich wünsche mir so wie, wenn es passiert, ist schön, wenn es nicht passiert, kein Problem. Was ich nicht wusste, in der Familie meines Kollegen war es folgendermaßen. Wenn es Streit mit den Eltern gab, wurde diskutiert und am Schluss haben die Eltern gesagt, so und jetzt wünsche ich mir, dass du das machst. Also es war Gesetz. Es war die letzte Formulierung und dann war finito. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich sage, ich wünsche mir, dass wir das vielleicht im Miteinander so machen und den Konflikt so und so lösen und damit meine, wenn es nicht so wird, ist okay, hat er jedes Mal gehört und jetzt kommt von Gernot das letzte Wort und dann ist das Gesetz und dann muss es so sein. Und wisst ihr was, wir haben es gar nicht gemerkt. Er hat sich nur innerlich aufgeregt, was ich mich anmaße, ihn so unter Druck zu setzen. Und ich habe mich immer gewundert, warum er das so ernst nimmt, wenn ich sage, ich wünsche mir. Ja, und das ist echt schwierig, manchmal mit solchen Missverständnissen umzugehen. Wir merken es gar nicht und wir merken nur, irgendwas ist komisch. Aber wir vergessen, es anzusprechen und nachzufragen. Im Buch Sprüche in Kapitel 15, Vers 31, da heißt es, das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter Weisen wohnen. Und ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, wenn was Kritisches kommt, dass ich zuhören möchte, dass ich hinhören möchte. Es könnte ja einer dieser Weisen sein, unter denen ich wohne, der mir etwas Wichtiges und Richtiges zu sagen hat. Und dass ich nicht gleich sage, oh nee, der greift mich jetzt an und es wird mir zu persönlich, sondern dass ich mir die Zeit nehme, hinzuhören und vielleicht etwas für mich Wichtiges dann mitnehmen kann. So, der Konflikt war jetzt offen. Wir hatten damals einen Gemeindeberater, der kam 4-mal im Jahr nach Rostock, hat uns begleitet und der hat dann immer wieder Gespräche mit uns geführt, um diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Wir haben es nicht hinbekommen. Dann haben wir einen Mediator engagiert. Ein Mediator ist ein Berater, der sich auf Konflikte und Konfliktlösungen spezialisiert hat. Über mehrere Monate hinweg hatten wir immer wieder Gespräche, haben diese Probleme gewälzt. Und ich sage euch eins, es wurde immer komplizierter. Es wurde immer schwieriger. Und es war für mich die zweite Erkenntnis aus dem Konflikt, die ich mitnehmen möchte für mich. Es kommt ein Zeitpunkt in einem Konflikt, da weiß man nicht mal, worüber man eigentlich streitet. Man erinnert sich nicht mehr an den Auslöser oder die Auslöser oder man kann es auch nicht mehr hervorholen, sondern jeder hat so seine Geschichte und seine Perspektive in dem Konflikt und man kriegt es eigentlich nicht mehr hin, die einzelnen Situationen und Vorkommnisse zu besprechen. Unser Konflikt begann im Oktober 2008 und er ging etwas länger als 2 Jahre. Eigentlich ging er noch länger, aber nach 2 Jahren bin ich ausgestiegen. Und in diesen 2 Jahren sind wir immer wieder aufeinander zugegangen, dann haben wir uns wieder zurückgezogen, dann sind wir wieder aufeinander zugegangen, dann haben wir uns zurückgezogen, haben versucht, die einzelnen Situationen zu lösen und es wurde, wie gesagt, immer komplizierter. Aber bei uns hat sich etwas anderes ergeben. Wir haben gesagt, Mensch, der muss doch verstehen, wie ich das sehe, der muss doch sehen, dass ich im Recht bin. Ich habe das von mir gedacht und dachte, Mensch, der böse andere. Und er hat das Gleiche von mir gedacht. Der andere muss sich ändern, dann ist der Konflikt gelöst. Merkt er denn nicht, dass wenn er es so machen würde, wie ich es sage, dass wir dann diesen Konflikt nicht mehr hätten? Oder bei ganz harmlosen Äußerungen haben wir angefangen, plötzlich dem anderen etwas Negatives zu unterstellen. Wir haben schon gelauert, wo er wieder etwas tut, was genau in unser negatives Bild passt, wo wir sagen, ja, und jetzt macht er schon wieder was Böses. Und man kommt dazu, dass man immer stärker aus seiner Position und seiner Perspektive heraus Dinge beurteilt und bewertet und man merkt nicht, dass man sich immer mehr versteift auf eine Vorstellung, die vielleicht gar nicht so ist. Ich möchte euch das mal ganz konkret vormachen. Was seht ihr hier? Eine 9. Ja, das ist eine 9. Gabi, ich möchte dich mal kurz bitten, hier nach vorne zu kommen. Dich mal Mikro mitbringen, bitte. Blaues Mikro. Dich mal hier hinzustellen. Gabi, was siehst du?
Ich sehe immer noch eine 9.
Eine 9. Nee, das kann gar nicht sein. Ich sehe eine 6. Also du erzählst mir doch einen Blödsinn, ich sehe eine 6.
Du könntest ja Seite wechseln, oder?
Ich will nicht die Seite wechseln. Ich sage, ich sehe eine 6. Wie kommst du darauf, eine 9 zu sehen?
Ja, weil ich in dieser Position bin, dass ich eine 9 sehe.
Nee, das kann gar nicht sein. Du kannst gar keine 9 sein. Ich sehe eine 6. Das geht gar nicht.
Dann willst müssen wir es halt so machen.
Okay. Ja, siehst du?
Jetzt sehe ich eine 6.
Ja, jetzt siehst du eine 6. Ja. Jetzt staunst du, warum sagst du zu mir, das ist eine 9, wenn das eine 6
jetzt
ist?
Jetzt könntest du ja da rüberkommen.
Oh. Mensch, Gabi, das ist eine 9. Das ist ja der Wahnsinn. Das war ja gar keine 6. Aus deiner Perspektive ist das ja eine 9.
Habe ich aber gleich recht
gehabt. Ja. Aber jetzt muss ich das letzte Wort haben und du setzt dich bitte wieder hin. Versteht ihr? So ist es ganz oft in einem Konflikt. Wir sind so versteift auf unsere Perspektive, vielen Dank, und Position. Und wir rechten und argumentieren mit dem anderen und sagen, aber ich habe Recht und ich weiß es und da bin ich ganz sicher und wir waren uns beide ganz sicher. Und wisst ihr was? Wir haben beide Recht. Wir haben beide Recht. Nicht der eine hat Recht, wenn er zum anderen kommt oder der andere hat Recht, wenn er zum einen geht. Wir haben beide Recht. Und ganz oft ist es so in Konflikten, dass die Position des einen macht total Sinn, wenn man nur den einen hört. Wenn man den anderen hört, dann denkt man plötzlich, oh, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, jetzt ist es gar nicht mehr so eindeutig. Ja? In Sprüche Kapitel 18, Vers 17 wird es nochmal erwähnt, da heißt es, ein jeder hat zuerst in seiner Sache Recht. Ja, erstmal hat jeder in seiner Sache Recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet es sich. Wir waren im Stadium unseres Konflikts schon längst darüber hinaus, mal die Position des anderen einzunehmen. Wir hatten uns wie so ein Soldat eingegraben in unserem Schützengraben, um bloß nichts an uns herankommen zu lassen. Und manchmal ist es im Konflikt ganz, ganz wesentlich, dass man die Seite wechselt und wirklich versucht, den anderen zu verstehen, um zu sehen, warum der oder die ganze Zeit was ganz anderes sagt. Und dann kam für mich die dritte Erkenntnis. Zwischen uns ging es nicht weiter und ich kam zur Erkenntnis, es gibt Probleme, die ich nicht lösen kann. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen normal an. Für mich war das schrecklich. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es zwischenmenschliche Probleme gibt, die man mit einem guten Gespräch nicht lösen kann. Das war für mich undenkbar. Wenn da der positive Wille von beiden vorhanden ist, ein Problem anzugucken und dann darüber zu reden, dann muss man das doch irgendwie lösen können. Und dieser Zeitpunkt kam bei mir im Januar 2011, als ich dann für mich entschieden habe, ich räume jetzt das Feld, mein Kollege und das Team, die sollen die Arbeit weitermachen, ich ziehe mich zurück. Es war eine sehr schreckliche Zeit. War sehr niedergeschlagen, traurig. Bei mir kam auch eine gewisse Wut gegenüber meinem Kollegen hoch. Und was ganz schlimm war, als geisterfüllter Mensch, als Christ, als Pastor, habe ich es nicht hinbekommen, ein zwischenmenschliches Problem zu lösen. Es war ganz schlimm, was auch die Scham angeht und das anderen mitzuteilen. Ich habe es nicht hinbekommen. Jetzt müsst ihr wissen, wir haben uns, meine Frau und ich, wir haben uns 1995 kennengelernt. Seit 92 habe ich so eine Berufung als Pastor gehabt. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, oh, wir wollen zusammen, wir haben uns bei Jugend mit einer Mission in England kennengelernt, wir gehen zusammen in die Mission. Und das war unser Plan, dass wir zusammen nach Osteuropa gehen. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, Pastor zu werden in Stuttgart, habe dann da eine theologische Ausbildung gemacht. Jenny hat die Sprache gelernt und hat dann irgendwann gesagt, also Gernot, Mission ja, aber nicht nochmal fremdsprachiges Ausland. Gut, da wussten wir noch nicht, dass wir mal in die Schweiz kommen. Aber so sind wir erstmal auf Ostdeutschland gekommen. Ja? 40 Jahre Kommunismus, das macht was mit den Menschen. Dann ganz oben in den Nordosten, wo heute Landtagswahlen sind, nach Mecklenburg-Vorpommern. Und alles war im Grunde genommen darauf fokussiert, in die Mission zu gehen. Und dann im Januar 2011, wutsch, war uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Plötzlich stand ich da und all das, wofür wir die Jahre zuvor gelebt haben, war weg. Weg. Nur noch 50%ig Selbstständigkeit. Keine Vereinsarbeit mehr. Wisst ihr, die Bibel ist an allen Dingen ermutigend, auch an dem Punkt. Es gibt auch in der Bibel einen Glaubenshelden, der sich mal in einer ähnlichen Situation von einem Kollegen getrennt hat. Und zwar war das der Paulus und der Barnabas. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 15. Sie wollten sich auf ihre zweite Missionsreise machen und dann hat der Barnabas gesagt, ja, ich nehme wieder meinen Neffen, den Johannes Markus, mit. Dann hat der Paulus gesagt, never ever. Der Johannes Markus, der hat uns bei der ersten Reise in Pamphylien verlassen. Wenn du den jetzt wieder mitnehmen willst, dann nur über meine Leiche. Und dann lesen wir, es entstand eine Erbitterung, also ein heftiger Streit zwischen Barnabas und Paulus, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus nahm mit ihm und nach Zypern segelte und Paulus nahm den Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Das ist ein kleiner Trost, dass das auch Paulus so erlebt hat, aber trotzdem, wenn man drinsteckt, fühlt sich das nicht gut an. Also auch die beiden Männer Gottes, geisterfüllt, hatten so einen Streit und eine Trennung hinter sich. Das gute Ende bei Paulus, das lesen wir im 2. Timotheusbrief. Das ist ja der letzte Brief von Paulus, der uns überliefert ist. Da schreibt er ganz am Ende des 4. Kapitels, schreibt er ein paar Ratschläge an den Timotheus. Und dann sagt er, du Timotheus übrigens, der Lukas ist der Einzige, der bei mir ist. Nimm mal den Johannes Markus und bring ihn mit dir, wenn du mich besuchst, denn der ist mir nützlich zum Dienst. Und mehr erfahren wir nicht. Wir hören in der Apostelgeschichte, die haben sich getrennt, da gab es eine Erbitterung, wie die da mit umgegangen sind, wir wissen es nicht. Und ganz am Schluss sagt der Mensch, bring mir mal den Johannes Markus mit, der ist mir hilfreich zum Dienst. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wie gesagt, im Januar 2011 sind wir ausgestiegen aus der Arbeit. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, mein Kollege und ich, wir haben 15 Meter voneinander entfernt gewohnt. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Wohnzimmer in den Garten geschaut habe, habe ich über den Zaun seine Eingangstüre gesehen. Da ging er Tag aus, Tag ein mit seinen Kindern, die untereinander BFF sind. BFF, wusste ich auch nicht, Best Friends Forever. Die sich geliebt haben, die sich immer wieder auch begegnet sind. Unsere Frauen waren Freundinnen und irgendwie ist alles der Bach runtergegangen. Zunehmend hatte ich Probleme, meinen Kollegen zu sehen. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss ja die Sache in Ordnung bringen. Das kann ja so nicht bleiben. In irgendeiner Form muss ich ihm vergeben. Und ich muss doch versuchen, diese Beziehung irgendwie hinzubekommen. Vom Kopf war mir das völlig klar, dass ich ihm vergeben muss. Und in den Gesprächen, die wir zuvor hatten, habe ich es oft gemacht. Allein mein Herz ist nicht nachgekommen. Mein Herz konnte meinem Kopf nicht folgen. Im Epheserbrief, Vers 4, 31 und 32, der macht es nicht gerade besser, der sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, toll. Seid nicht so, sondern so. Ja, mach das mal, wenn du emotional voll drinsteckst. Ich kann mein Herz nicht befehlen, jetzt vergib mal. Ich kann meinem Kopf kann ich es befehlen. Das habe ich auch oft gemacht. Das war die vierte Erkenntnis in dem Prozess. Ich muss und darf und kann meinem Kopf befehlen, meinem Kollegen zu vergeben. Und ich habe das oft gemacht. Ich möchte an der Stelle mal kurz einen anderen Fokus setzen. Mir ist völlig klar, dass das, was ich erlebt habe, vielleicht sich für den einen oder anderen harmlos anfühlt oder anhört. Und ich weiß auch, dass manche Menschen schreckliche Dinge erleben und Verletzungen erleben von anderen Menschen, oftmals in einem Umfeld, das eigentlich uns Schutz geben sollte in der Familie. Das ist mir völlig klar, dass es da ganz schmerzhafte Erlebnisse gibt. Und im Vergleich zu meinem Erleben ist das viel größer als jetzt mein Konflikt, ist mir auch klar. Und trotzdem hat mich die Situation sehr mitgenommen, ja. Und mir ist auch klar geworden, egal wie groß die Verletzung oder der Schmerz ist, egal wie sehr einen das mitnimmt, und es war für mich schon erlebt, sehr schmerzhaft, egal wie es ist und was du erlebt hast, es gibt keine Abkürzung, um frei zu werden. Es gibt nur den Schritt der Vergebung. Und ich weiß, das hört sich einfach an. Und trotz allem ist es zuerst einmal eine Kopfentscheidung, dem anderen zu vergeben. Denn was passiert, wenn wir es nicht tun? Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Geschichte mit dem Bergsteiger. Wenn wir es nicht tun, dann nimmt die Verletzung und das, was wir erlebt haben, in unseren Gedanken zu. Die, die so eine Geschichte mit sich rumschleppen, die können mir sicherlich beistimmen, wenn ich sage, so eine Verletzung wird mit den Jahren nicht leichter. Und nicht weniger groß, sondern schlimmer und größer. Mit der Zeit wird es leider nicht besser. Sondern eine Mücke wird zum Elefanten und ein Elefant wird zum Dinosaurier. Es nimmt zu. Und was passiert, wenn wir eben nicht vergeben? Da gibt es ja das wunderschöne Wort im Deutschen, dann tragen wir anderen etwas nach. Und es ist so eine tolle Beschreibung dessen, was passiert. Ich nehme eine Last auf mich, unter der ich leide, die mich klein macht, die mich beschwert. Und diese Last trage ich dem anderen nach. Und sie erdrückt mich und sie schmerzt und sie macht mich klein. Und ganz oft merkt der andere gar nicht, dass er mich so verletzt hat. Manchmal weiß es, aber manchmal weiß es gar nicht. Und ich trage die Last nach und mir geht schlecht. Und wir denken, so was Fieses und dem geht's gut und der geht's gut und die merkt gar nicht, wie ich leide. Und dann passieren diese Bilder im Kopf, Rachegedanken, Bitterkeit. Warum muss der nicht leiden und ich muss so leiden? Und dann entstehen diese Bilder, die uns krank machen. Bilder des Schmerzes, der Bitterkeit, von Hass, von Rache, was auch immer. Es gibt keine Abkürzung als zu sagen, ich vergebe und ich lasse los. Immer wieder habe ich mich mit unserem Berater erst getroffen, mit Freunden. Als es nicht besser wurde, bin ich zum Seelsorger gegangen, habe mit ihm diese Situation durchgespielt und es wurde nicht besser. Und ich habe es erlebt, wie diese Bilder in meinem Kopf Auswirkungen hatten auf mich, auf mein berufliches Leben, aber auch auf mein geistliches Leben. Wo Gott plötzlich so weit weg war und ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr ran. Wo ich fast nicht mehr gebetet habe oder Bibel gelesen habe, aus diesem Ärger, dieser Wut, dieses Hasses, muss ich sagen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist beschämend, aber es war so. Und immer wieder dieser Stich in meinem Herzen, was hat er mir angetan? Was hat er mir angetan? Jesus ist ja ganz humorvoll an der Stelle. Gell? Petrus will stolz zeigen, wie cool er ist und sagt, Jesus, wenn mir einer wehtut, gell, dann vergebe ich dem 7-mal. Richtig viel. Und sagt der Jesus, nee, du, 70-mal, 7-mal sollen wir vergeben. Also Jesus, das sind jetzt nicht 490 Mal, ja, und dann hat man es erledigt, sondern immer wieder zu vergeben. Ich habe das gemacht, allein. Mein Herz ist irgendwie nicht nachgekommen. Dann war schon 2013, 2 Jahre war die Situation so, und schließlich zog mein Arbeitskollege mit seiner Familie weg. Habe ich ihn nicht mehr sehen müssen. Davor hat er mir noch eine Postkarte geschrieben, in der er sich für all das, was wir zusammen Schlimmem erlebt haben, entschuldigt hat. Wir haben uns dann nochmal getroffen, auch ausgesprochen, nochmal Vergebung zugesprochen. Und es war das erste Mal, dass er gesagt hat, ich habe was falsch gemacht. Und eigentlich sollte man jetzt denken, dass mich diese Begegnung versöhnen sollte, aber ich sage es euch ganz ehrlich, das hat gar nichts mit mir gemacht. Mein Herz war nur noch hart und kalt. Ich war eingebuddelt in diesem Schützengraben, bloß nichts an mich ranlassen, vom Kopf her, ja, ja, du, ich vergebe dir, alles okay. Allein mein Herz ist nicht nachgekommen. Und dann kam völlig unerwartet der Tag, an dem Gott mein Herz berührt hat und ich sagen kann, nur Vergebung von Herzen macht wirklich frei. Es war dann 2014, ich hatte ein Gespräch mit einem Freund über mein Unternehmen. Es ging darum, wie ich mich besser aufstellen kann, so als Unternehmensberater. Und er sagte, du Gernot, du hast mir da vor längerer Zeit mal was mit deinem Kollegen erzählt. Ich habe das Gefühl, wir brauchen nicht über dein Unternehmen sprechen, wir müssen über die Situation sprechen. 2014, 2011 bin ich ausgestiegen, 2014. Dann habe ich gesagt, oh nee, Uli, jetzt echt, ich habe Seelsorge und Freunde und nee, ich habe jetzt echt keinen Bock. Und dann habe ich gesagt, gut, ist deine Entscheidung. Coaches sind ja so böse, gell? Deine Entscheidung, mach du. Gut, deine Entscheidung, dann... Nee, dann habe ich gesagt, ja, nee, komm, wenn du das sagst, komm, wir gucken nochmal hin. Und ich kann nur sagen, es war ein Kairos Gottes in diesem Augenblick, wo Gott zu mir gesprochen hat, mir gezeigt hat, wie er in dieser schwierigen Phase immer an meiner Seite war und es zugelassen hat, dass ich so etwas durchleben muss. Und wie ich plötzlich spüren durfte, wie da viel auch Segen herausfließt aus dieser schweren Zeit. Wie ich auch Dinge gelernt habe mit Gott, mit Menschen aus dieser sehr schmerzhaften Zeit. Und es hört sich jetzt an, als ob da einer den Schalter umgelegt hätte. Und wisst ihr was? Genau so war es. Das war kein Kampf. Das war nichts Großes. Es war, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Ich kam heim zu meiner Frau, ich war völlig verändert, völlig begeistert, völlig positiv. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich das meinem Kollegen erzählen und nochmal auf ihn zugehen. Dann hat sich so ergeben, dass er 2 Monate später in Rostock war, also Rostock-Cuxhaven, wo er hingezogen ist, das sind 400 Kilometer. Ach ja, genau, er ist weggezogen, das möchte ich noch kurz sagen. Er ist nach Cuxhaven gezogen, um dort in einem christlichen Freizeitheim als Haustechniker zu arbeiten. Und es waren 400 Kilometer, er war dann da und wir haben die Zeit genommen, haben uns getroffen, konnten uns umarmen. Es war wie in alten Tagen, muss ich sagen. Ja, es war wirklich schön. Es war nicht lange, 3/4 Stunde vielleicht. Und es war wirklich eine ganz große Heilung, die ich da in diesen Tagen und Wochen erlebt habe. Und erst danach bin ich eigentlich wieder frei geworden, auch in den geistlichen Dienst zu gehen. Erst danach konnte ich mir zum ersten Mal wieder vorstellen, Pastor zu werden. Wieder das, wofür ich eigentlich berufen bin, dem nachzugehen. Da hat Gott wie einen Riegel zurückgenommen und eine Türe ging auf. Und da ist mir nochmal klar geworden, wisst ihr, wenn wir anderen Menschen vergeben, dann heißt es nicht, der andere hat Recht. Das heißt es nicht. Das heißt nicht, ich vergebe dir und du hast Recht und ich habe Unrecht. Das heißt es nicht, sondern Vergebung heißt, ich lasse los. Und wenn ich es mal ganz platt ausdrücke, heißt Vergebung, Jesus übernimmt jetzt die Rache. Aber Jesus wird auch den anderen bei mich gegenüber dem anderen rächen. Und da bin ich froh, dass er ein liebevoller und guter Gott ist. Aber es heißt, ich lege all das, was jetzt an zurückzuzahlen wäre, in die Hand Jesu und lege diese Last, die mich beschwert hat, ab. Vergeben heißt Gnade geben und Gnade empfangen. Das heißt Vergebung. Und ihr Lieben, Gott hilft uns dabei. Wir müssen es nicht alleine tun. In Hebräer 12, Vers 14 und 15 heißt es, setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorbeigeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Also setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben. Achte darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Wir wollen ja nachher noch das Abendmahl zusammen feiern. Wir werden noch eine Zeit haben, wo wir vielleicht auch hier im Saal Dinge in Ordnung bringen können. Dass wir voller Gnade dem anderen begegnen können und da entsprechend frei sind vor irgendwelchen Vorbehalten. Aber ich möchte euch trotzdem noch mal erzählen, wie die Geschichte mit meinem Kollegen ausging, weil es ist ein Wunder Gottes. Ich habe gesagt, mit dem werde ich nie wieder reden, nie wieder an einen Tisch setzen, nie wieder sehen, absolut gar nichts mehr zu tun haben. Der Dünenhof, der macht so ein christliches Einkehrzentrum, der macht an Pfingsten jedes Jahr ein ganz großes Festival. Dieses Jahr war der Hauptredner der Andreas Boppert, der in 4 Wochen hier ist als Redner, der Boppi von Campus für Christus Schweiz. Da war ganz tolle Zeit und wir sind als Familie nach Cuxhaven gefahren und haben bei meinem ehemaligen Kollegen im Haus übernachtet und hatten ganz viel Zeit miteinander. Er ist ja der Leiter des Technikteams. Die Mitarbeiter haben einen super Job in dem Festival gemacht, hatte sehr viel Zeit. Wir haben ganz viel zusammen uns die Vorträge angehört, nebeneinander gestanden, angebetet. Dann habe ich im Nachgang ihm eine E-Mail geschrieben und hat er mir geantwortet. Und ich habe ihn gefragt, ob ich, wenn ich da über das Thema predige, ob ich das vorlesen darf. Und dann hat er gesagt, ja. Er hat mir geschrieben, lieber Gernot, danke für deine lieben Worte. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns sehen konnten. Ja, es geht mir genauso. Ich bin Gott so dankbar, dass wir wieder miteinander reden und lachen können. Es überwältigt mich einfach, dass wir beiden uns wieder so gut verstehen und gemeinsam Gott anbeten können. Das passiert, wenn Heilung passiert, wenn Vergebung passiert. Dass Herzen, die sich vorher vereist, eingebuddelt hatten, eine Versöhnung erleben. Und mich hat mal jemand gefragt, du, mit dem Andi habt ihr das jetzt alles aufgearbeitet? Das war eine gute Frage. Das habe ich mir dann nochmal überlegt. Dann muss ich sagen, nee, haben wir nicht, weil es lässt sich nicht mehr aufarbeiten. Aber wir erlauben uns wieder Vertrauen. Wir erlauben uns wieder, das Gute über den anderen zu denken. Wir erlauben uns wieder, uns unvoreingenommen zu begegnen und einen Neuanfang zu machen. Wo keine Gnade ist, macht sich Hass breit, Menschen verbittern. Wo sich Gnade breit macht, wächst Vergebung und Heilung kann passieren. Das ist beides ein Prozess und braucht lang Zeit. Aber wichtig ist, dass wir bereit dafür sind, den ersten Schritt zu machen und uns entscheiden zu vergeben. Gott hilft uns dabei.